ARD.
Die Ukrainerinnen und Ukrainer werden zum vierten Mal in Folge das Neujahr unter widrigsten Umständen begehen. Viele von ihnen ohne Strom, im Raketenhagel, in Angst um Freunde und Familien.
Bundeskanzler Merz erinnert in seiner Neujahrsansprache an das Leid der Menschen in der Ukraine. Ein Stuhl bleibt leer, wie eine Familie in Kiew die Festtage übersteht. Wer sagt die Wahrheit? Russland liefert angebliche Beweise für ukrainischen Drohnenangriff auf Putin-Residenz. Unterseekabel in der Ostsee beschädigt. Finnland setzt ein Schiff fest. Und die sogenannte zweite Phase in Trumps Plan für den Gazastreifen lässt auf sich warten. Was das für die Bewohner dort bedeutet, dazu ein Kommentar von Jan-Christoph Kitzler. Das sind die Themen in der neuen Ausgabe von Krieg und Terror am 31. Dezember um 15 Uhr mit Katharina Jetter. Hallo. Bundeskanzler Friedrich Merz ruft in seiner Neujahrsansprache zu Zuversicht auf. Jeder könne mitwirken, Friede und Freiheit in Deutschland zu bewahren. Aber Merz erinnert auch an das Schicksal der Menschen in der Ukraine und an die Bedrohung durch Russland.
Russland führt seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit unverminderter Härte fort. Die Ukrainerinnen und Ukrainer werden zum vierten Mal in Folge das Neujahr unter widrigsten Umständen begehen. Viele von ihnen ohne Strom, im Raketenhagel, in Angst um Freunde und Familien. Und es ist kein weit entfernter Krieg, der uns nicht betrifft. Denn wir sehen immer deutlicher, Russlands Angriff war und ist Teil eines Plans, der sich gegen ganz Europa richtet. Täglich wird auch Deutschland von Sabotage, Spionage und Cyberangriffen überzogen.
Soweit Bundeskanzler Merz in seiner Neujahrsansprache. Der russische Angriffskrieg hat in der Ukraine hunderttausende Familien auseinandergerissen. Soldaten und Soldatinnen an der Front, Eltern und Kinder zu Hause oder im Ausland. An Weihnachten haben die Betroffenen das wohl besonders schmerzlich gespürt. Beim Übergang ins neue Jahr wird es nicht anders sein. Maria Fedorova hat an den Feiertagen eine ukrainische Familie in Kiew besucht, für die die Trennung zur traurigen Normalität geworden ist.
Maria Sivkov-Salogub sitzt an diesem Morgen am festlich gedeckten Tisch. Neben ihr ihre Tochter Jeva, die Eltern und der Weihnachtsbaum, geschmückt mit Kugeln und Girlanden. Heute feiern sie nicht nur Weihnachten, sondern auch den Geburtstag von Oma Ludmila. Plötzlich vibriert ein Handy, ein Videoanruf über WhatsApp. Mein Mann ruft an. Maria greift nach dem Telefon. Ihr Mann Vlad ruft jeden Tag an, wann immer es möglich ist. Vlad, mein Schatz, schau, wir haben uns gerade an den Tisch gesetzt. Hier, deine Tochter. Maria geht mit dem Handy um den Tisch. Ich zeige dir alles. Schau, was für einen Baum wir haben und die Leckereien. Ich esse sie für dich. Auf dem Bildschirm ist ein bärtiger Mann, Anfang 50, ein müdes Lächeln. Die Tochter und die Großeltern rücken näher, drängen sich um das kleine, helle Rechteck, um den Schwiegersohn zu sehen. Also, mein Sonnenschein, so feiern wir jetzt. Wir essen etwas Leckeres. Bei uns ist alles in Ordnung. Und bei dir? Liebling, halte durch. Vlad antwortet nicht. Sein Lächeln verschwindet, er hebt die Hand und wischt sich über die Augen. Maria beendet schnell den Anruf. Er hat angefangen zu weinen. Wichtig ist, er konnte uns erreichen. Ich finde es gut, dass er weint, das ist normal. Aber ich will ihn nicht aufwühlen. Er muss heute noch arbeiten. Seit 2 Jahren ist Vlad nicht mehr zu Hause. Nach Beginn der russischen Invasion war er in der militärischen Ausbildung tätig. Nun dient er freiwillig, derzeit in der Region Kharkiv. Ein einziges Mal hatte er im Sommer Fronturlaub und konnte für ein paar Tage nach Hause. Maria versucht, ihn einmal im Monat zu besuchen, wenn das Geld reicht. Seinen Einsatz nennt sie meist nur noch Arbeit. Er hat sich verändert, er ist härter geworden, verschlossener, wegen der Arbeit, die er, wie er selbst sagt, nicht gewählt hat. Es klingt verrückt, das so zu sagen. Seine Arbeit ist jetzt, Menschen zu töten. Aber wenn es um den Nachbarstaat geht, der unser Feind ist, nennen wir sie nicht so. Wie sehr der Krieg zum Alltag in dieser Familie geworden ist, zeigt ein Detail an der Wand. Dort hängt die Flagge von Vlads Einheit, dekoriert von der Teenager-Tochter mit Weihnachtsschmuck. Auch in diesem vierten Kriegswinter sorgt Maria für Feststimmung. Mit Geschenken, gemeinsamen Mahlzeiten, vertrauten Ritualen. Trotz der Trennung, die er zu schaffen macht, sagt Maria, für die Tochter, aber auch für den Mann an der Front.
Wer lügt? Wer sagt die Wahrheit? Hat die Ukraine vor 2 Tagen eine Residenz von Kreml-Chef Putin mit Drohnen angegriffen? Russland sagt ja, die Ukraine hat das bisher dementiert. Jetzt hat Russland mögliche Beweise für die Attacke geliefert. Mehr dazu von Frank Eichmann.
Russlands Verteidigungsministerium veröffentlichte am Vormittag Videos abgeschossener ukrainischer Drohnen sowie die Stellungnahme eines Luftwaffengenerals. Mit beidem soll belegt werden, dass die Ukraine tatsächlich Montagnacht einen massiven Drohnenangriff flog auf eine Putin-Residenz, was zunächst ohne Belege von Außenminister Lavrov als Terroranschlag eingestuft wurde, versuchte Generalmajor Alexander Romanenkov heute zu erhärten. Tatsächlich getroffen wurde Putins Waldai-Residenz nicht. Stattdessen schoss die russische Flugabwehr von Sonntag auf Montag wie fast jede Nacht über mehreren russischen Regionen ukrainische Drohnen ab. Dass dies ein gezielter, sorgfältig geplanter und geschichteter Angriff gewesen sei, ergibt sich aus den heutigen Erklärungen von Generalmajor Romanenkov aber nicht zwingend. Auch eine unabhängige Überprüfung ist derzeit nicht möglich. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte Minuten nach Bekanntwerden der Vorwürfe jede Beteiligung seines Landes entschieden dementiert. Einigkeit zwischen Russland und der Ukraine gab es nur in einem Punkt. Der Vorfall war ein Versuch, die Friedensverhandlungen zurückzuwerfen. Ob es den Angriff tatsächlich gab, daran werden auch nach der heutigen Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums Zweifel bleiben.
Auch die EU-Außenbeauftragte Kallas ist misstrauisch. Sie warf Moskau heute vor, mit unbegründeten Behauptungen die Friedensanstrengungen für die Ukraine zu untergraben. Kallas sagte weiter, es handele sich um eine gezielte Ablenkung. In der Ostsee hat die finnische Küstenwache ein verdächtiges Schiff beschlagnahmt. Es soll ein Unterseekabel beschädigt haben. Der Polizei zufolge hatte der Telekommunikationsanbieter Elisa den Schaden heute früh gemeldet. Das Kabel verbindet Helsinki mit Estlands Hauptstadt Tallinn. Ulrike Ufer aus der Nachrichtenredaktion berichtet.
Laut Küstenwache war die Ankerkette des verdächtigen Schiffes im Wasser. Derzeit werde unter anderem wegen schwerer Sachbeschädigung ermittelt. Weitere Einzelheiten zu dem Schiff, etwa die Herkunft, wurden zunächst nicht genannt. Der Vorfall erinnert an ähnliche Ereignisse vor gut einem Jahr. Damals waren die Unterseekabel Estlink 2 und mehrere Kommunikationskabel defekt. Auch sie verlaufen zwischen Finnland und Estland. Die finnischen Behörden gehen davon aus, dass die Schäden von Anker und Kette des Tankers Eagle S verursacht wurden, der der russischen Schattenflotte zugerechnet wird.
Und nun noch ein Blick in den Nahen Osten. US-Präsident Trump hatte dem israelischen Regierungschef Netanyahu ja am Montag bei einem Treffen in Florida nochmal seine Unterstützung zugesichert. Er drängte aber auch weiter auf die sogenannte zweite Phase im Gazastreifen. In dieser zweiten Phase soll der Frieden möglichst dauerhaft geplant werden und der zerstörte Küstenstreifen soll wieder aufgebaut werden. Doch wann und ob die zweite Phase kommt, ist ungewiss. Unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv meint, die jetzige Hängepartie nützt der Terrororganisation Hamas und der in Teilen rechtsextremen israelischen Regierung. Und das ist schlecht für die Menschen im Gazastreifen.
Die Lage im Gazastreifen ist weiterhin verheerend. Zwar hungern dort große Teile der Bevölkerung nicht mehr, weil Israel deutlich mehr Nahrungsmittel in das Gebiet lässt als in früheren Zeiten. Aber wer in den letzten Tagen die Bilder gesehen hat von im Regen weggeschwemmten Zelten, von Menschen, die in den Winterstürmen unter Zeltplanen im Schlamm leben, kann keinen Zweifel mehr daran haben, die Bewohner des Gazastreifens brauchen endlich eine menschenwürdige Zukunft. Und immerhin, US-Präsident Donald Trump hat einen Plan für diese Zukunft. Er sieht nach der derzeitigen Waffenruhe eine zweite Phase vor, in der die Terrororganisation Hamas entwaffnet wird, in der sich Israels Truppen, die immer noch über die Hälfte des Gebiets besetzen, weiter zurückziehen, in der eine internationale Truppe für Sicherheit sorgt und in der eine Regierung für den Gazastreifen mit der Arbeit beginnt, die Lage der Menschen nachhaltig verbessert und der Wiederaufbau des weitgehend zerstörten Küstenstreifens organisiert wird. Viele Fragen sind dabei noch unklar. Dabei hat Donald Trump seinen 20-Punkte-Plan schon Anfang Oktober verkündet und eigentlich wollte er schon Mitte Dezember Phase 2 ausrufen. Aber es wird immer deutlicher, dass die derzeitige Hängepartie sowohl der Hamas als auch der israelischen Regierung in die Karten spielt. Dass beide derzeit kein Interesse daran haben, am jetzigen Zustand etwas zu ändern. Zunächst die Terrororganisation Hamas. Sie kontrolliert den Teil des Gazastreifens, in dem rund 2 Millionen Menschen im Elend leben und ist seit der Waffenruhe damit beschäftigt, ihre Kontrolle auszuweiten. Ihre Kämpfer sind auf den Straßen. Von Entwaffnung kann keine Rede sein. Die Hamas nutzt diese Wochen, um neue Stärke zu gewinnen und will an der Macht bleiben. Und auch Israels Regierung hat kein großes Interesse an einer Phase 2. Israels Militär greift derzeit immer noch fast jeden Tag Ziele im Gazastreifen an. Fast jeden Tag sterben dort Menschen. Durch eine internationale Truppe wären Israels Soldaten in ihren Operationsmöglichkeiten deutlich eingeschränkt. Und die rechtsextremen Teile der Regierung fantasieren bereits davon, dass Israels Truppen den Gazastreifen nie mehr verlassen werden. Die Rede ist auch von neuen jüdischen Siedlungen in Gaza. An Entwicklungsperspektiven für Palästinenser hat diese Regierung kein Interesse. Sie stehen dem messianisch-zionistischen Traum von einem Groß-Israel im Weg. Für die Menschen im Gazastreifen ist das eine schlechte Nachricht und am Ende auch für die Perspektive auf Frieden im Nahen Osten.
Und das war Krieg und Terror. Mein Name ist Katharina Jatta. Vielen Dank fürs Zuhören.